offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Löwenfan zu Gast, der erstmals bei der Blue Box von der Bayerischen im Löwenumfeld aufgetaucht ist. Als gebürtige Münchnerin schlägt ihr Herz natürlich für die Blauen. Sie ist Kabarettistin, Moderatorin, Autorin, Podcasterin und einfach eine junge, herzlich erfrischende Frau mit einem herrlichen Dialekt. Die Rede ist von Claudia Pichler, die auch in dieser Woche ganz nebenbei unsere große digitale Infoveranstaltung zum Thema Vermarktung moderiert hat. Natürlich sprechen wir mit ihr über Münchens große Liebe, ihren beruflichen Alltag und den Gerechtigkeitssinn des Lebens. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und sage herzlich willkommen, Claudia.
Ja, servus. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich wollte mich einfach mit dir herrlich unterhalten und dir deinem Dialekt lauschen. Der ist nämlich so herrlich erfrischend.
Danke, ich mag den auch ganz gern.
Aber du weißt, vielleicht hast du dich vorbereitet, die erste Frage an jeden Gast lautet, was für ein Mensch bist du?
Ja, was für ein Mensch bin ich? Ich glaube, relativ umgänglicher. Ich glaube, dass ich mich sehr gut einfügen kann und vor allem anpassen kann und auch mit unterschiedlichsten Menschen gut umgehen kann. So. Und ich würde sagen, ich bin eher zurückhaltend und eher gern beobachtend. Außer natürlich, ich bin auf der Bühne, dann geht das nicht. Dann muss man raus und muss präsent sein und muss voll da sein. Aber so im Privaten bin ich tatsächlich eher ruhiger, aber sehr neugierig und sehr offen. Deswegen auch für andere Menschen und Erlebnisse und ja.
Also kann man sagen, dass du privat ganz anders bist als auf der Bühne?
Ich würde nicht sagen ganz anders, aber da ist schon ein Unterschied da, auf jeden Fall, ja. Und auf der Bühne muss man so immer funktionieren. Also egal, wie es dir geht, das interessiert er dann keinen, sondern du musst halt einfach unterhalten und da sein. Und das lernt man aber mit der Zeit, das einfach irgendwie anzuschalten.
Dein Werdegang ist ja tatsächlich sehr, sehr spannend. Du bist in München geboren, im schönen München.
Im schönen München, im nicht ganz so schönen Aubing bin ich aufgewachsen. Also es gibt schon schönere Viertel, das kann man ganz ehrlich sagen.
Ist ja klar, wir sind ja hier in Giesing.
Genau, zum Beispiel.
Über Giesing geht natürlich nichts. Und hast dich dann dem Thema Sprache so ein bisschen gewidmet, hast in München dann studiert an der LMU, Neue Deutsche Literatur, Psychologie und Politik.
Ja, also das ist ja ein sehr weites Feld. Das ist tatsächlich so, dass ich nach dem Abitur, ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich machen möchte und habe mich in der Schule nicht so gut darauf vorbereitet gefühlt. Also ich bin ganz gut durchgekommen durch die Schule, aber habe dann keine Ahnung gehabt, was ich machen sollte und habe dann einen kurzen Ausflug gemacht ins Brauereiwesen, wollte eigentlich Brauerei studieren dann, habe ich auch zwei Semester gemacht in Weihenstephan.
Okay.
Ja, aber das war dann doch anders. Ich habe, glaube ich, sehr romantische Vorstellungen gehabt als Brauerin, wenn man dann so im Fass rührt oder so oder irgendwie so. Aber wenn du in so großflächig also halt ans Bier gar nicht so richtig rankommst und da gar nicht so viel mitkriegst und so. Und zum Glück habe ich mich dann nochmal umentschieden und habe dann eben auf Magister studiert, Literaturwissenschaften und Psychologie und Politik. Das sind alles Dinge, die mich interessiert haben, aber ich habe nicht gewusst, wo das hinführen soll. Also es ist ja immer so die Frage beim Studium, und was machst du dann später mal? Also ehrlich gesagt weiß ich es bis heute noch nicht. Also ich probiere halt immer aus.
Jetzt hast du mir schon die nächste Frage wieder weggenommen quasi. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen soll.
Was wäre die Frage gewesen, was der Plan dahinter ja. gewesen wäre? Eben, es gab keinen, das muss ich ehrlich zugeben. Also so Politik und auch Psychologie, das hat mich total interessiert. Also gerade meine Nebenfächer habe ich voll gern studiert. Und ich meine, Germanistik im Hauptfach, neuere deutsche Literatur, das war schon ein bisschen Verlegenheit eher. Aber dann bin ich irgendwann auf Satire gekommen und Kabarett, also damals schon. Und habe eben, also ich bin natürlich auch aufgewachsen so mit Gerhard Polt und so die ganzen bayerischen Klassiker und habe mich dann damit mehr befasst. Das war dann so eher meins, ja.
Ist es schon so gewesen, dass du als Jugendliche schon auch immer wieder mit dem Thema in Berührung kamst oder wie hat sich das dann entwickelt?
Also mit Kabarett schon, aber tatsächlich halt immer nur konsumierend. Also ich habe halt viele Sachen angehört, auch früh Kind schon und so, und habe dann auch so, gerade in der Jugend war das dann so spannend, auch die Leute dann endlich mal live zum sehen und dann mal Fredel Fesel irgendwie auf der Bühne sitzen zum sehen, den ich halt sonst nur von den CDs her gekannt habe. Also das war schon immer da eigentlich, aber dass ich selber mal auf der Bühne landen werde, das habe ich lang überhaupt nicht in Betracht gezogen.
Michael Altinger, tatsächlich auch ein großer Kabarettist, schon hier auch im Podcast gewesen. Also tatsächlich bist du jetzt die Zweite, aber aus dem Metier. Er hat uns damals einen kleinen Auszug aus seinem Buch vorgelesen. Vielleicht hast du ja später, du gehst ja auch auf Tour.
Ja.
Und vielleicht gibt es da ja auch noch einen kurzen Auszug. Aber dazu kommen wir sowieso später, weil auch der Titel deiner Tour ist ja auch sehr, sehr spannend für uns Löwen. Ich möchte noch nicht so viel, ich möchte nur ein bisschen teasern.
Ja.
Und aber du hast es schon herrlich gesagt. Also dieser Weg von der Sprache dann zur Satire, der war dann wahrscheinlich ein logischer.
Ja, also die Sprache, also gerade der bayerische Dialekt ist für mich halt irgendwie schon was Besonders, weil in der Schule war mir das immer so peinlich, weil ich war die Einzige, die irgendwie Dialekt geredet hat, und in der Schule habe ich nur super Hochdeutsch kennen und so, und habe mir das überhaupt nicht anmerken lassen, wie bei uns daheim geredet wird. So. Ich habe das ganz strikt getrennt, und auch an der Uni im Seminar, ich hätte nie was im Dialekt gesagt, weil ich mir da einfach blöd vorgekommen bin. Also es ist leider furchtbar, dass es so war, aber so war es halt. Und inzwischen merke ich natürlich schon, was Dialekt eigentlich, also wie schön das auch ist, also auch andere Dialekte, also klar, man hört jetzt nicht jeden so gern, aber man hört halt gleich, wo du herkommst, und das hat immer was viel Persönlicheres und Authentisches, und das mag ich halt viel gern. Also das mag ich jetzt für die Bühne sehr gern, und das mag ich, glaube ich, schon auch sehr gern an so, ja, also im Bereich Humor, also eben, sei es jetzt Polt oder wie es alle heißen, die machen ja auch viel über den Dialekt, und das finde ich einfach schön, ja.
War natürlich eine andere Zeit, so Anfang der 2000er, in Schule und Studium dann später. Jetzt kann man da ja viel offener auch irgendwo durch München laufen, ne? Das ist ja ein gewisser Stolz, der sich aber jetzt eigentlich so erst in den letzten 2 Jahrzehnten entwickelt hat, oder?
Ja, also das habe ich auch so wahrgenommen, und habe als Gefühl auch Leute, die jetzt neu in München sind oder nicht immer schon da waren und einfach Bayerisch gar nicht kennen, aber die bedienen sich dann auch so mancher Dialektwörter, weil sie es halt irgendwie lässig finden, und das finde ich dann auch gut. Und ich glaube, das hat ja so angefangen auch mit der Musik, dass auf einmal wieder so jüngere Menschen wieder irgendwie in ihrem Dialekt Musik machen und das auch gut finden, und das war ja früher auch sowas, wo eher so zupfert und eher so komisch war und so, und genauso auch mit der Tracht, die man lang nicht angehabt hat und jetzt wieder voll und so. Also das ist ja immer so in Wellen wahrscheinlich, und gerade sind wir schon, ja, glaube ich, ist die Wertschätzung oder die Begeisterung vielleicht auch für Dialekt ist schon wieder da. Ja.
Und für die Tradition.
Ja, auch, ja. Ja.
Wo wir beim Stichwort 1860 wären.
Zum Beispiel.
Du bist ja auch heute hier, weil du natürlich ein großer Löwen-Fan bist, die Löwen verfolgst. Seit wann?
Naja, also ehrlich gesagt halt immer schon. Ich habe am Anfang, also man wählt es ja nicht. Man geht ja irgendwann als Kind mal mit dem Papa ins Stadion, und dann ist es so. Also das habe ich auch nie hinterfragt.
Gut so, braves Mädchen.
Ja, genau.
Und kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern?
Also jetzt so konkret dann irgendwie ein erstes Spiel nicht, aber ich habe anfänglich eher so düstere Erinnerungen. Es hat immer so genieselt, und es war meistens, der Papa war vorher schon ein bisschen skeptisch, ob sie überhaupt was reißen halt und so. Und dann ist doch irgendwie nur das 0-1 gefallen, und es hat weiter genieselt. Also so sind meine ersten vagen Erinnerungen. Es waren halt vielleicht gerade ungünstige Spiele.
Aber in welcher Zeit war das dann?
Mei, das war so in den 90ern, also ja, ging das dann so los, und tatsächlich, als ich dann selber auch mehr Interesse gehabt habe und auch, voll dabei war, war so Ende 90 und gerade natürlich die Saison dann 99, 2000, die halt super war und so, und die wahrscheinlich auch nie vergessen wird, also irgendwie, es brennt sich dann so ein. Da war so wirklich meine Hochphase. Also da war ich vielleicht so 14, 15 und war auch oft mit meiner Schwester dann auch beim Trainingsgelände und haben beim Training zugeschaut und so und halt auch bei den Spielen auch natürlich. Und da waren wir voll dabei, ja.
Also Anfang der 90er, beziehungsweise dann 93, 94, ab da Bundesliga-Zeit, also schon eine sehr erfolgreiche Zeit natürlich.
Ja, ja.
Wobei wir da natürlich gegen den Abstieg gespielt haben oder gekämpft haben um den Klassenerhalt. Hat ja auch immer ganz gut geklappt und dann mit dir als Groupie, kann man das so sagen? Das erfolgreiche Jahr 99, 2000.
Ja.
Gab es denn da irgendwelche Idole in der Mannschaft? Benny Laut vielleicht oder?
Benny Laut, ja, aber bei mir war es eher immer der Harald Czerny, den habe ich super gefunden. Also vielleicht auch, also mein Papa ist auch Österreicher, der ist zwar schon ewig in München und mein Herz auch nicht mehr, dass er aus Österreich kommt, aber deswegen habe ich immer so einen österreichischen Hang schon immer gehabt und Czerny habe ich super gefunden. Also den haben wir immer besonders beobachtet beim Training.
Dann war das ja für dich sicherlich ein toller Anruf, den du dann bekommen hast in diesem Februar müsste es gewesen sein, als die Bayerische dich gebucht hat für die Blue Box, deren Format.
Ja.
Haben wir ja auch eingangs schon angesprochen, was die Schech, unser Stadionsprecher, der dieses Format ja eigentlich moderiert hatte, zu dem Zeitpunkt, ja, Corona.
Ja.
Den hat es genau zu dem Zeitpunkt erwischt gehabt und dann musste man über Nacht quasi überlegen, wen kann man verpflichten als Neuzugang. Und da warst du dann plötzlich da.
Ja, also es war wirklich genauso kurzfristig, wie du sagst und genauso überraschend auch, aber also mir hat es für den Basti leid getan, für mich sehr gefreut, muss ich zugeben. Und es waren ja zwei Aufzeichnungstage und wir haben ja 8 Folgen, glaube ich, insgesamt aufgezeichnet von der Blue Box und es war einfach super. Also es waren ja 4 Folgen mit den mit aktuellen Spielern und dann eben die 4 Legenden, unter anderem auch mit Czerny.
Und da hat er ja auch unter anderem davon gesprochen, dass er jedes Trikot sammelt und natürlich, vielleicht kam auch ein Autogramm, gab es noch Autogrammkarten, hat er noch welche dabei gehabt?
Also jetzt habe ich ihn nicht mehr gefragt. Also ich habe damals viele gehabt von ihm und auch von allen Spielern, da habe ich wirklich sehr gesammelt, aber jetzt habe ich tatsächlich nicht mehr gefragt.
Und das hat dir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, Basti Schech ist ja immer wieder trotzdem in Einschaltungen dann dabei gewesen, natürlich. Und war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache.
Ja, also es war ja auch hier auf der Alm, wo das aufgezeichnet worden ist. Und ich war ehrlich gesagt schon überrascht, wie professionell das abgelaufen ist. Es war ja super, also es war ein super Team. Und ja, es fiel mir auch leicht, obwohl es ja so kurzfristig und spontan war, eben ja da einzuspringen quasi, weil die das alles super vorbereitet haben. Und weil auch die Spieler waren super. Also das hat einfach Spaß gemacht, auch mit denen so ein bisschen persönlicher zu reden. Das ist ja so ein bisschen der Ansatz auch von der Blue Box, dass man auch jenseits vom Sport ein bisschen was mitkriegt und so. Und ich habe das sehr, sehr schön empfunden, ja.
Waren ja auch der ein oder andere Bayer mit dabei?
Ja, genau. Der Fabi zum Beispiel, der mir sprachlich auch sehr entgegenkommt.
Das ist nämlich tatsächlich, wenn ich dich reden höre, dann denke ich immer an Fabi Greilinger. Das ist für mich 1:1 der gleiche Dialekt. Wobei du ja aus Aubing, also eher städtisch kommst und der Fabi ja eher aus der Richtung Landshut.
Ja, aber das Ding ist ja, wenn du in München aufwächst und Dialekt sprichst, eben das machen ja die anderen Münchner Kinder nicht, sondern ich habe dann später eigentlich mit ja, früh Niederbayern zum Tor gehabt und die versauen dir natürlich den Dialekt. Deswegen habe ich schon so einen niederbayerischen Einschlag, wo ich da nie gewohnt habe, sondern immer in München war. Aber einfach, das kommt halt davor, wenn man zu früh mit denen abhängt dann.
Okay, was ist denn du als Sprachgenie, wie viele bayerische Dialekte würdest du sagen, gibt es?
Oh, da bin ich
offiziell und inoffiziell.
Ja, ich weiß es gar nicht offiziell, aber es sind sehr, sehr viele, wahrscheinlich Hunderte, keine Ahnung. Also das weiß ich gar nicht, das ist jetzt einfach auch nur so dahin gesagt, aber es gibt extrem viele. Also man hat ja auch in bestimmten Ausdrücken, also das sind ja oft nur so ein paar Kilometer weiter, dann wird schon wieder anders gesagt und so. Also klar, das vermischt sich ja immer mehr und die Grenzen verschwinden immer mehr, aber da gibt es extrem viele.
Dann können wir ja mit dir gleich mal ein neues Werberecht kreieren, oder ein neues Format, ein digitales Format kreieren, wo ein Neuzugang dann einen Ausdruck von dir erkennen und übersetzen muss.
Ja, das machen wir.
Jesper Verlat, was heißt denn?
Klapperl.
Okay, ich bin raus.
Du bist raus.
Ja gut, auch ich habe nicht den echten bayerischen Hintergrund. Ich bin zwar in München geboren, aber dann doch meine Eltern aus dem schönen Hessen hergezogen, zu Kroaste. Ich bin genau das Gegenteil von dir. In der Schule habe ich schon eher ein bisschen was bayerisch mitbekommen, aber eigentlich nur ganz, ganz minimal und daheim halt gar nicht und deswegen eher Hochdeutsch. Was aber ich sehr schade finde, jetzt im Nachhinein, weil, wie gesagt, der bayerische Dialekt einfach echt wunderschön zum Anhören ist.
Und Klapperl sind übrigens einfach Sandalen.
Okay, also die guten Adiletten.
Ja, oder so. Ja,
oder jetzt genau. Seit 2020 Nike-Letten, oder? Wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß hier. Und weil du ja das bei der Bluebox so gut gemacht hast, haben wir dann intern eben auch uns überlegt, wer könnte denn unsere große Infoveranstaltung in dieser Woche moderieren? Und die haben wir umgesetzt mit dir als Moderatorin. Auch recht spontan, aber hat alles gut geklappt.
Ja, also ja, das war schon ein bisschen weniger spontan. Es waren schon ein paar Tage mehr Vorlauf.
Genau. Drei.
Ja, genau. Nein, aber das hat also auch viel Spaß gemacht. Also da ging es ja um das Thema Sponsoring, was jetzt auch nicht so eins ist, wo ich mich super auskenne oder so, aber es waren ja super Gesprächspartner da und ich finde ja immer, wenn man sowas moderiert und hat selber noch nicht so viel Ahnung, ist es eigentlich nicht die schlechteste Voraussetzung, weil ich frage ja wahrscheinlich auch Fragen, die jetzt auch irgendwie die Löwenfans, die zuschauen, ja auch interessieren. Also in dem Fall konnten sie sich ja sogar selber einbringen und auch selber Fragen stellen, aber manchmal hilft es sogar, wenn man jetzt nicht so überinformiert ist, weil dann hat man sonst irgendwie den Hang, so entweder selber zum Zeigen, was man schon alles weiß, oder man stellt halt irgendwie Fragen, wo dann Außenstehende gar nicht mehr so mitkommen. Also ich glaube, manchmal hat es vielleicht auch Vorteile, wenn man so nur so grobe Ahnung hat.
Und es war natürlich auch, wie auch eingangs schon gesagt, herrlich erfrischend zwischen den Herrschaften Günter Gorenzel, Marc-Nicolai Pfeiffer, Martin Gräfer, Christian Dierl, die ja rhetorisch perfekt sind, da dann einfach
ein bisschen was Imperfektes.
Ein bisschen Frische, nein? Ein bisschen Frische nicht dazwischen
zu haben. Nicht ganz so perfekt, ich habe es schon verstanden.
So war es nicht gemeint.
Nein, aber das ist ja, also ich fand es super interessant, was die alle erzählt haben und die sind natürlich einfach voll drin und haben das auch wirklich gut rübergebracht und ich glaube, das hilft halt dazwischen, wenn man ein bisschen dann nachfragt oder ein bisschen das irgendwie strukturiert einfach. Das war ja so die Idee dahinter. Also es war ja eigentlich so in gewisser Weise ein bisschen so Pilotexperiment.
Ja, es war eine erste Veranstaltung tatsächlich, einfach um einfach auch eine gewisse Transparenz unseren Löwenfans zu geben, wie wir auch hinter den Kulissen auf dem Thema im Spielfeld Vermarktung irgendwo agieren. Unfassbar viele Partner haben wir neu gewinnen können, mit denen es richtig viel Spaß macht, neue Werberechte auch umzusetzen. Die Bayerische natürlich als unser Hauptsponsor ist da ja schon das Maß aller Dinge mit solchen tollen Formaten wie Blue Box, wie jetzt die Doku Unter Löwen. Da ging es natürlich darum, ging es natürlich auch mit Martin Gräfer darum, die so eine Art Best Case natürlich auch aufgezeigt haben. Und ich glaube, die Löwen sind eine coole Plattform für jedes kleinere und größere Unternehmen. Und ich glaube, die Bodenständigkeit und die Familie der Löwen haben wir gestern ganz gut vorgestellt.
Ja, eben. Und vor allem auch die Bandbreite, eben das vom ganz großen Hauptsponsor bis eben zum kleinen Unternehmer, der halt auch dabei sein kann und da ja auch sichtbar ist. Und so, das finde ich schon gut.
So wie Christian Dierl.
Ja, also ich weiß, wenn ich mal eine Wand streichen muss, dann weiß ich jetzt, wenn ich anrufe.
Vom Fan zum Partner, und Martin Gräfer hat es ja auch bejaht, deine Frage vom Partner definitiv zum Fan.
Ja, man kann sie nicht entziehen, das hat er schon ganz richtig gesagt.
Definitiv kann man sich den Löwen nicht entziehen, erst recht nicht, wenn man 5 Spiele in Folge gewinnt. Damit unangefochten in der Tabelle auf Rang 1 steht. Die Löwen machen richtig Spaß, oder?
Ja, also jetzt gerade besonders, aber schon auch immer. Also
Top-Antwort.
Na, aber irgendwie ist es ja so, also von meiner Jugend, wo ich eben so voll dabei war und so, und dann war ich ja eine Zeit lang mal nicht in München und man verliert da vielleicht den Bezug nicht wirklich, aber halt, ich war dann nicht so, habe nicht so jedes Spiel verfolgt oder so, aber es ist ja mehr so ein Grundgefühl, wenn man einfach zu den Löwen gehört. Das ist, wie gesagt, was ich gar nicht hinterfragen würde, sondern das gehört halt für mich dazu und das gehört halt zu München und das gehört zu, ja, das hat irgendwie so was Heimatliches einfach.
Münchens große Liebe, und neuerdings regnet es zwar trotzdem noch,
ja,
aber die Löwen gewinnen.
Genau, das ist der Unterschied.
So wie am Freitagabend gegen den HFC, den Halleschen FC. Und gut, bei den anderen Spielen, da war eher eitel Sonnenschein.
Das stimmt, ja. Ja.
Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Dieses Jahr soll es ja hochgehen in die zweite Liga. Das war ja auch Thema der Veranstaltung. Mehr als dritte Liga. Du hast diese Frage bei dieser Veranstaltung deinen Gästen gestellt. Jetzt stelle ich sie dir mal. Warum sind die Löwen mehr als dritte Liga?
Also die Gäste haben das ja alle so sehr eindeutig und sehr klar beantwortet. Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, gell? Ich warte jetzt nur die nächsten 5 Siege ab, dann werde ich auch zuversichtlicher. Aber es ist immer so, ich will immer nichts verschreien. Aber natürlich sind die Löwen mehr als dritte Liga, also unbedingt. Und der Aufstieg ist jetzt einfach fällig. Aber ich freue mich erst, wenn es soweit ist.
Dann musst du mir noch die zweite Frage beantworten. Wann darf ich dich dann nochmal fragen? In 5 Spielen oder?
Ja, in 5 Spielen nach den nächsten 5 Siegen. Genau dann.
Also pünktlich nach der Wiesn, die es ja auch dieses Jahr endlich wieder gibt.
Ja.
Du als Münchner Kindl, die Wiesn gehören einfach dazu, oder?
Ja, also ich glaube, ich habe noch nie eine Wiesn verpasst. Und das mag meine Mama immer nicht, wenn ich es erzähle, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich habe nämlich im Familienfotoalbum mal ein Bild gesehen von 1985, also ich bin 85 geboren, und da gibt es ein Bild von meiner Mama auf dem Oktoberfest mit einer Maß Bier vor sich stehend, und das war Oktober 85, ich bin aber im Dezember geboren. Also ich glaube damals, also vielleicht haben sie es, ihre Version war dann, sie haben mir das Bier einfach fürs Foto hingestellt, aber wenigstens war ich auch schon vor der Geburt auf der Wiesn mit dabei. Ob jetzt mit Bier oder ohne, weiß ich nicht, aber ich war immer schon auf der Wiesn, ja.
Also auch schon 1985?
Ja.
Und vielleicht gab es ja auch da schon alkoholfreies Bier.
Ja, das hat meine Mama bestimmt gewusst.
Und dieses Jahr bist du tatsächlich auch als Moderatorin. Jetzt kommen wir nämlich mal so ein bisschen zu deinem beruflichen Alltag als Moderatorin auf der Wiesn täglich.
Genau, also das wird eine Herausforderung. Ich darf für München TV jeden Tag live von der Wiesn senden, und die haben eine Live-Sendung, die ist fast 3 Stunden jeden Tag, miteinander mit dem Alexander Onken, der das schon sehr lang macht. Und also für mich wird das sehr spannend. Also erstmal wirklich jeden Tag auf der Wiesn zum Sei. Weil das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Ich war zwar schon immer sehr oft, aber ich habe mir auch immer wieder Pause gegönnt, und das geht dieses Jahr nicht. Und dann auch da zu berichten, und dann kommen da in die Live-Sendung auch jeden Tag irgendwie 3-4 Gäste, und ich bin einfach sehr gespannt, was da alles passiert. Also ich glaube, das ist auch was, selbst wenn man es will, kann man es nicht gut vorbereiten, sondern man muss einfach sehr spontan dann auch funktionieren, und das finde ich ja immer eine gute Herausforderung, freue mich auch, habe aber auch Respekt davor.
Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man nach 3, 4, 5, 7 Tagen dann immer noch bei Stimme ist, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also einfach das körperlich durchzustehen und fit zu bleiben. Und ja, ich glaube, man muss einfach schauen, dass man genug Schlaf kriegt und dass man vielleicht nicht nur nicht nach der Sendung da immer nur sich verhockt. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, genau, weil ich glaube, mental oder das ist ja, man ist da vielleicht wie in so einem Rausstand drin und macht das eh jeden Tag und so. Und also das höre ich ja nur von Leuten immer, die auf der Wiesn arbeiten, sei es jetzt auch als Bedienungen, die ziehen das ja auch durch. Das ist ja auch richtig krass, also körperlich krass. Aber die machen das ja auch jedes Jahr wieder gern, weil es wie so eine Sucht ist. Und ja, bin ich sehr gespannt, wie es mir geht. Also hoffentlich, das ist mir auch das Wichtigste, dass die Stimme bleibt, und weil die Laune wird gut sein.
Das ganz bestimmt. Endlich wieder Oktoberfest, endlich wieder Wiesn. Und wie lange ist da die Sendezeit? Wann kann man euch dann da sehen?
Das ist immer ab 18.20 Uhr bis 21 Uhr, also fast 3 Stunden jeden Tag.
Ja, ist ja ein traditionsreiches Programm, also kennt man ja als Münchner.
Ja, also auch diese Live-Sendung gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lang, und die wird auch weltweit empfangen und angeschaut und so. Also da bin ich mal gespannt.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das gut geht, dass du die Tage, wie viel sind es denn, 17?
17 Tage, ja.
17 Tage heuer, Verlängerung durch den Feiertag.
Genau, ja.
Dann auch gut durchstehst. Und dann hast du mir erzählt, dass du auch wieder auf der Bühne stehst mit deinem zweiten Programm, Solo Kabarett.
Ja. Genau, also ich habe ja, ich habe 2019, ungefähr ein Jahr vor der Pandemie, angefangen mit meinem ersten Solo-Programm, und das lief auch ganz gut. Also ein Jahr lief das super, und dann kam ja die Pandemie, dann war erstmal nichts mehr los, und ja, dann wusste ja keiner so genau, wie es weitergeht. Ich habe mich die letzten 2 Jahre ganz gut durchgeschlagen, also ich spiele ja einfach immer und überall, wie es geht und wo es geht. Also ich glaube, auf der Bühne hat man da sehr viel an Erfahrung gesammelt, also zwangsläufig, weil ja, ich meine, ich mache Wortkabarett, also ich erzähle ja vor allem Geschichten, ich singe vielleicht mal ein Lied dazwischen, aber es ist ja eigentlich ein sehr konzentriertes Programm. Also ich brauchte schon, dass ich auf der Bühne stehe, dass die Leute zuhören, da sind, am besten ist der Saal dunkel. Ja, und auf einmal war Pandemie, und wir haben angefangen, irgendwie Open Air zu spielen mit riesen Abständen, dann zum Teil noch mit Masken und alles ungewohnt fürs Publikum, und auch auf der Bühne war das halt nicht leicht. Aber ja, es hat mich auf jeden Fall stärker gemacht, glaube ich. Also ich habe jetzt vor keiner Bühnensituation mehr Angst eigentlich. Und ja, ich habe dann eben das zweite Solo-Programm, hat irgendwann dann Premiere gefeiert, auch mitten in der Pandemie. Und das sollte ich jetzt eigentlich im Herbst ganz viel spielen dürfen. Aber da bin ich ja ein bisschen vorsichtig mit Prognosen, weil man weiß es einfach nicht, wie es wird. Aber wenn gespielt werden kann, spiele ich.
Noch skeptisch.
Ja, also gerade auch nach dem letzten Winter, wo wir auch dachten, jetzt haben wir vielleicht das Gröbste überstanden, und dann war ja wieder ein völliger Stopp, weil ja einfach für die Kultur ist halt besonders schwierig. Und also es gibt ja in Bayern eine sehr reiche Landschaft an so Kleinkunstbühnen, aber die sind halt oft so Größen von, weiß ich nicht, 100, 150 Leute. Und wenn es dann da wieder losgeht mit Abstand, oder dass irgendwie nur die Hälfte oder weniger der Leute überhaupt rein dürfen, dann ist es einfach nicht wirtschaftlich. Und dann kann ich auch deswegen da einfach nicht auftreten, weil es halt für niemanden sich rechnet, vor allem für die Veranstalter nicht. Und deswegen, ja, bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Also ich wünsche uns natürlich allen das Beste, aber man weiß es einfach gerade nicht.
Wie rutscht man in den Beruf Kabarettistin?
Ja, wahrscheinlich rutscht man da tatsächlich einfach rein. Also ich kenne wenige, oder gibt es glaube ich schon auch, Kolleginnen und Kollegen, die das total immer schon wollten und ganz gezielt angegangen sind. Bei mir war es überhaupt nicht so. Also ich habe mich in dem Bereich Kabarett schon ganz gut ausgekannt. Ich habe ja, nach meinem Studium habe ich ja mit dem Gerhard Poll zusammenarbeiten dürfen und habe dann auch noch eine Doktorarbeit über ihn geschrieben. Und habe mich theoretisch viel damit auseinandergesetzt, und dann habe ich auch in München, ich habe alles Mögliche rund ums Kabarett schon gearbeitet, also an der Abendkasse gewesen oder irgendwie Programmplanung in einem kleinen Theater gemacht, also wirklich so alles, aber war nie selber auf der Bühne, und das war dann eher so zufällig. Also ja, das war tatsächlich über einen Freund, der hat so eine kleine Stand-up-Bühne in München betrieben. Also es gibt in München in so Bars und Kneipen gibt es inzwischen auch sehr, sehr viele so Comedy-Bühnen für Nachwuchs eigentlich. Also es kostet keinen Eintritt, da treten am Abend 8 Leute auf, Und vier davon sind dann eh nicht gut und so, aber das macht dann auch nichts, weil keiner erwartet sich da zu viel und du spielst halt nur 7 Minuten. Und ein Freund von mir hat da eben eine so eine Bühne betrieben und der hat halt nie Frauen da gehabt und hat halt dann dreimal nachgefragt, ob ich nicht einfach mal das auch machen möchte und so. Und dann habe ich es tatsächlich einfach ausprobiert und gemerkt, dass ich mich auf der Bühne sehr wohlfühl und sicher fühle. Also alles an meine ganze Vorsicht, die ich sonst habe, oder auch meine Schüchternheit und so, das ist auf der Bühne einfach nicht da. Also das ist komisch, aber ich bin froh, dass ich das da auch auf dem Weg habe entdecken dürfen, dass es was ist, was mir sehr leicht fällt und was mir eben auch Spaß macht. Und dann habe ich eben begonnen, selber Sachen zu schreiben, auszuprobieren und ja, und dann einfach auch gleich erstes Programm, weil wenn, dann schon richtig.
Da hilft dir dann auch deine Ausbildung sozusagen als. Du schreibst ja auch tatsächlich nebenbei einige Artikel. Wie schreibt man ein Bühnenprogramm?
Also tatsächlich ganz anders, als wenn ich jetzt so eine Kolumne oder so schreiben muss, dann habe ich einfach einen Abgabetermin und dann setzt man sich an den Laptop und dann schreibt man einfach. Also das fällt mir so leichter vom Prozess. Was ich als Kabarett auf die Bühne bringe, ja, da braucht man halt erstmal gute Idee oder irgendeine Beobachtung oder irgendein Thema, um das man sich halt, mit dem man sich beschäftigen will. Und dann habe ich meistens nur so ganz grobe Idee von der Nummer und probiere das tatsächlich auf der Bühne aus. Also wenn ich jetzt Solo spiele, dann steht das Programm natürlich, dann sind es 90 Minuten. Aber es ist meistens so, dass irgendwo dazwischen sind so 5-6 Minuten völlig neues Material, das kann man ja dann so reinmischen und das und dann kann man das einfach austesten. Und ganz viel auch hat man, oder bei mir ist zumindest so, ich habe halt oft Ideen tatsächlich auf der Bühne, weil da ist man so unter Anspannung, unter Adrenalin und dann musst du ja irgendwas sagen, dann musst du die Nummer irgendwie fertig bringen. Und also da schöpfe ich ganz früh und dann muss man es halt irgendwann verschriftlichen, dass man es an nichts vergisst und dass man dann an Formulierungen feilen kann, so. Aber ja, bei mir entsteht es tatsächlich eher so. Also ich bin ganz schlecht da drin, deswegen ist mir die Pandemie auch so schwer gefallen. Ich bin schlecht da drin, zu sagen, heute und morgen habe ich keine Termine, ich habe frei, jetzt sitze ich mir jeweils 4 Stunden hin und schreibe, weil dann kommt nichts raus außer Frust.
Eine Schreibblockade. Ja. Aber es ist interessant, dass du sozusagen auf der Bühne, klar, du musst natürlich mit irgendeiner Basis, mit einem Grund, einer Grundidee oder einem Grundprogramm auf die Bühne gehen, aber dass du da dann immer noch spontan noch was hinzudichtest und dann wird es wahrscheinlich auch aufgezeichnet geben, dass du da dann sagst, ah, in Minute 37, ähnlich wie bei dem Fußball, bei der Videoanalyse, da habe ich das gesagt, das spule ich nochmal hin, was war genau die Formulierung, ja, die hat da gepasst, war witzig, die haben gelacht, war super, aber komm, ich schreibe es noch ein bisschen um oder ich baue auf diesen Satz vielleicht noch mal mehr drauf. Kann man sich das so vorstellen?
Das wäre schön, wenn es so wäre, weil es wäre total sinnvoll. Und gerade mit so Videoanalyse hast du voll recht. Und ich weigere mich aber so. Ich kann das nicht. Also das wäre, ich glaube, dass man schnellere Fortschritte macht, wenn man das macht. Also kann es auch nur einfach den Ton mit aufnehmen und aufzeichnen. Und dann merkt man schon, wann man noch ein bisschen straffen muss und so. Aber das mache ich einfach nicht gern. Aber das Gute ist, es geht da ohne. Also weil wenn du auf der Bühne stehst, du merkst so unmittelbar, was funktioniert und was nicht. Also das ist einfach gnadenlos. Und wenn du meinst, du hast eine super Idee und eine super Pointe und du probierst das und da kommt nichts, dann ist es erstmal grausam. Wenn du die Pointe dann gern magst, dann probierst du es nur dreimal. Aber wenn dreimal nichts kommt, dann musst du es einfach sein lassen. Also das spürst du so direkt. Also, ja.
Oder ist es schon wieder Comedy?
Ja.
Wenn quasi du dreimal sagst, das war doch lustig jetzt, oder Publikum?
Also,
Stille.
Genau, aber dreimal meinte ich auch mit dreimal verschiedener Ort, weil manchmal ist also, das okay. Publikum ja einfach schuld.
Ich dachte jetzt dreimal hintereinander.
Ja, genau.
Das so, war doch jetzt
so
witzig.
Richtig hartnäckig,
genau. Oder?
Aber ich muss zugeben, manches macht man einfach nur für sich selbst. Aber du musst halt schon ganz, also das Programm muss schon funktionieren, dass du dir dann erlaubst, manches einfach nur für dich zu sagen, weil du es schön findest, auch wenn es sonst keiner teilt.
Ja, das stelle ich mir hart vor. Auch liefern zu müssen, sozusagen vor dem Publikum, was dir dann direktes Feedback gibt. Also
Ja, also es ist, es ist ja irgendwie so ein Unterschied, auch ob man jetzt Kabarett macht und sein Programm macht oder ob man moderiert. Ich finde Moderation ja auch für mich fast spannender, weil da bin ich ja nicht nur mir verpflichtet, sondern irgendjemand, der mich dafür gebucht hat oder beauftragt hat. Und dann muss man ja eben oft mit Namen umgehen, mit Funktionen umgehen, die man jetzt auch nicht so natürlicherweise sagt. Und da merke ich aber schon, was mir eben im Kabarett leicht fällt und gefällt, dieses Spontansein oder auch auf Publikumsreaktionen eingehen zu können oder einfach, wenn irgendwer, weiß nicht, irgendein Glas umfällt, dann sprichst du die Person an und redst mit der. Das ist oft, da entstehen oft sehr witzige Sachen, weil natürlich auch das Publikum, das da ist, weiß, das passiert ja nur heute so. Also es ist nicht einstudiert, sondern das ist einfach was Spontanes. Und das hilft dann wiederum auch, wenn man eben moderiert. Und wenn man, da kannst du ja nicht alles planen. Da musst du ja eben auch selber Entscheidungen treffen und irgendwie spontan sein. Und das finde ich eigentlich an beiden so das Spannendste. Und wenn man so richtig im Flow ist, auch das, was mir am besten taugt.
Kenne ich, also so wie bei uns gerade. In der Podcast-Moderation. Nein, was ist denn der Unterschied zwischen Kabarett und, ich sage jetzt mal, Stand-up-Comedy?
Ah, das ist so eine ganz schwierige Frage. Ich finde eh schade, dass es so diese Abgrenzungen so gibt. Also Stand-up-Comedy ist ja so eher das aus USA oder aus dem englischsprachigen Raum kommend. Das ist ja so eine eigene
Stand-up-Comedy, okay, gebt dir recht. Jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht.
Nein, aber das ist ja so wirklich eine eigene Traditionslinie auch und irgendwie die funktioniert ein bisschen anders, würde ich sagen, als das, was wir jetzt hier unter Kabarett kennen. Aber hier wird ja oft auch unterschieden eben zwischen Kabarett und Comedy, wobei Comedy dann oft so abwertend gesagt wird. Und ich kann mit diesen Abgrenzungen ehrlich gesagt persönlich nicht so viel anfangen. Mein Programm wird einfach als bayerisches Kabarett angekündigt, weil das oft Kabarett und Dialekt irgendwie zusammengeht, weil ich auch eben zum Teil Musik mache. Das ist jetzt bei Stand-up zum Beispiel, kommt das gar nicht vor. Das ist ja einfach nur Mikro und los geht's. Und ja, aber ich tue mir da schwer, das so abzugrenzen. Aber ich glaube, fürs Publikum ist es immer leichter, gerade wenn man einen Namen noch nicht kennt, dann muss man das in irgendeiner Schublade erstmal stecken, damit man weiß, interessiert mich das oder nicht, und dann schaut man sich's mal an. Und ja, als Frau in Bayern, wenn du halt irgendwie Kabarett machst, dann wirst du eh erstmal mit den Großen verglichen, also Martina Schwarzmann oder Luise Kinseher oder Monika Gruber. Man hat das Gefühl, es gibt gerade die drei, und dann wirst halt je nach Haarfarbe und so zu einer zugeordnet. Aber das ist halt so, man muss halt erstmal immer so, ja, versuchen, sowas irgendwie greifbar zu machen oder so. Ja, es geht eher darum, was kann man erwarten. Ja.
Ich formuliere die Frage nochmal anders, wie so ein Anwalt. ist Kabarett das Intellektuelle oder die intellektuellere Comedy?
Nein, also ich glaube, das wirkt manchmal so, weil man ja auch mit Kabarett oft so politische Themen verbindet, und da musst du ja schon, also wenn es gut gemacht ist, ja, musst du ja viel recherchieren, und auch viel Wissen kann man ja auch nicht immer voraussetzen, sondern du musst ja dann schaffen, dein Publikum auch also so viel wissen zu lassen, dass die dann auch die Gags verstehen. So. Deswegen wirkt es vielleicht erstmal intellektueller oder ist vielleicht auch aus einer intellektuelleren Tradition raus, das vielleicht schon. Aber jetzt, wenn man jetzt Comedy irgendwie darunter versteht, dass es ja auch manchmal einfach so gesellschaftliche Themen oder Alltagsthemen sind oder manchmal einfach, also jetzt so salopp gesagt, erstmal so einfach Schmarrn oder Gaudi oder Situationskomik, dafür brauchst du auch echt viel Grips, dass du das gut machen kannst. Also da ist ja oft auch viel mehr davor schon Denkleistung dahinter, dass es dann so saublöd wirkt.
Ich verstehe.
Ja, ich habe mir jetzt selber schwer getan, mir selber zu folgen. Aber es ist ja oft so, ich glaube, das ist auch das, was jetzt bei Stand-up-Comedy, was so eine Schwierigkeit ist. Man sieht einen Menschen, der steht auf der Bühne und der erzählt, als würde es ihm gerade einfallen. So. Und dann hat man ganz schnell die Reaktion, dass man denkt, ah ja, es ist ganz lustig, aber ich glaube, ich könnte es halt auch. Aber man muss halt selber einmal ausprobieren, wie schwer das ist, weil nicht alles, was du in der Runden am Stammtisch erzählst, ist halt auch bühnentauglich. Und gerade bei Stand-up-Comedy ist oft jedes Wort, die haben das 100-mal, so eine Nummer 100-mal irgendwo gespielt und so geschliffen, und als jedes Wort sitzt da und jede Pause, und deswegen funktioniert das und deswegen ist es so lustig. Aber es sieht halt so leicht aus, deswegen unterschätzt man das, glaube ich, oft.
Und da kommt dann noch die Mimik und die Gestik hinzu.
Ja, absolut, ja. Ja.
Die das Ganze ja dann nochmal garnieren.
Ja.
Also das muss man, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und auch wenn ich jetzt kein Fan bin, ich finde die alle nicht so lustig. Also ich, sage ich ehrlich, ich bin kein Fan von Stand-Up und RTL, hier Samstagabend-Comedy oder was war das?
Ja, aber das ist ja Fernsehen. Also was im Fernsehen zu sehen ist, das ist so, durch so viel Redaktionen oft irgendwie
weichgespült.
Weichgespült, ja. Oder einfach, ja. Das darf man. Du musst auf die Live-Bühnen gehen und da die Leute anschauen und da auch die schrägen Leute anschauen.
Dann aber lieber, bleibe ich lieber im Kabarett und im Bayerischen, im Dialekt.
Ich dachte schon, du sagst jetzt beim Fußboy.
Nein, auch wenn ich mich dann wahrscheinlich schwer tun werde, wie vorhin schon bewiesen, jedes Wort dann zu verstehen.
Aber das macht ja zum Glück nichts. Also man versteht ja so die Grundstimmung.
Die Grundstimmung ist cool. Und die Grundstimmung ist auch immer beim Günther Grünwald ganz cool, in der Freitagskomödie, ja, wo du ja auch regelmäßig zu Gast bist.
Genau, da darf ich immer als Fachfrau für alles Bayerische tatsächlich dem Günther Grünwald immer was erklären. Entweder irgendeine Tradition oder irgendwelche sprachlichen Feinheiten im Dialekt und so. Und also das Schöne ist ja, ich werde da immer als Expertin auch angekündigt, und es gibt schon viele Zuschauer, die glauben, ich bin halt wirklich Expert. Also ich bin es ja auch wirklich, aber ich erzähle natürlich auch viel Schmarrn da. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass man sich was sucht, was so einen wahren Kern hat und dann einfach weiterspinnt in irgendwas.
Das heißt, du erklärst Begriffe, die es mal gibt und mal nicht gibt?
Ja, oder vielleicht ein Beispiel. Ich war mal vor Weihnachten war ich mal bei ihm in der Sendung, und dann habe ich ihm halt erklärt, dass ich schade finde, dass jetzt so bayerische Traditionen, dass man da nicht mehr so drauf Wert legt, und auch die Sprache wird nicht mehr so genau verwendet, weil viele Menschen haben ja gar kein Bewusstsein, zum Beispiel, wenn die jetzt so Beleidigungen benutzen, dass die da auf die Saison aufpassen müssen. Also, dass es saisonale Beleidigungen gibt, dass du halt bestimmte Sachen, du kannst jetzt unterm Christbaum, wenn du mit der Familie streiten anfängst, darfst du halt nicht sagen, du blöder Pfingstochs, weil das passt halt dann nicht.
Macht Sinn.
Sondern es gibt halt irgendwie Gläzenbeni, das kommt von dem Gläzenbrot, das gibt es halt nur in der Adventszeit so. Das kann man halt sagen, und dann habe ich immer so ein paar schöne weihnachtliche Beschimpfungen mit auf den Weg gegeben. So. Also da, glaube ich, hat schon jeder gemerkt, dass es jetzt nicht so ernst gemeint ist, aber so in die Richtung geht es ungefähr.
Okay, also ich bleibe dann, wenn dann, lieber beim Monaco Franzi und sage Depp.
Ja, Depp ist halt übersaisonal, das ist immer gut.
Ja, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass du da auch mit von der Partie bist. Und das ist ja neben dem Kabarett, der Moderation und dann auch noch dem Dasein als Podcasterin. Also du bist schon umtriebig.
Ja, das muss man auch, glaube ich, sein. Zumindest in meinem Bereich, ja. Aber ich glaube auch persönlich finde ich halt immer neue Sachen spannend, aber vielleicht dann auch nicht alles immer so zu langfristig. Also, aber ja, das kam natürlich schon auch durch die Pandemie, dass man so versucht, sich auch einfach breiter aufzustellen. Oder grundsätzlich, glaube ich, ist es was ich immer schon gemacht habe. Also, dass ich immer schon versucht habe, eben auch regelmäßig Sachen zu schreiben oder irgendwie da einfach auf mehreren Füßen zu stehen. Und Podcasts, ich habe vor der Pandemie, glaube ich, schon angefangen und war einfach nur so neugierig, auch so auf die Technik und wie das geht und so. Und dann habe ich halt auch gemerkt, das ist halt ein super Mittel, einfach auch, um mit interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Also man ratscht halt dann und redet ja dann ein bisschen länger und redet dann ja auch irgendwie persönlicher, als es jetzt vielleicht für ein Zeitungsinterview wäre. Und ja, das fand ich deswegen ganz spannend. Also gerade bin ich in der Pause, aber ich will eigentlich wieder starten. Aber dir muss ich ja nicht sagen, wie viel Aufwand das ist.
Es kommt nicht von irgendwoher, ja. Auch wenn wir hier tatsächlich ein relativ rudimentäres Setup haben. Gute Technik, aber wir sitzen ja hier in der Grünwalder Straße 114, einfach im dritten Stock. Also wir haben jetzt kein hochprofessionelles Podcast-Studio gebucht. Und das ist tatsächlich so der Rahmen, den wir halt hier haben. Wie ist das bei dir? Wo hast du deine Folgen aufgenommen? Oder wie bist du mit dieser Technik umgegangen?
Also am Anfang habe ich eher so reportagemäßig Leute irgendwo getroffen und auch irgendwo aufgenommen. Und das hatte dann oft zur Folge, dass man mehr Hintergrund hört aus dem Wirtshaus oder wo auch immer wir saßen, als mein Gegenüber. Und dann wurde es schon irgendwann professioneller. Ich habe dann auch mehr zu Hause aufgenommen tatsächlich oder halt einfach in ruhigeren Räumen so. Und jetzt so die letzten Folgen waren... habe ich mit einem Freund und Kollegen zusammen immer gemacht, ein paar Folgen, und das haben wir dann tatsächlich halt über Zoom, also jeder hat es bei sich zu Hause aufgenommen und wir haben uns halt über Zoom unterhalten, aber das finde ich halt schade, weil gerade beim Podcast geht es mir halt darum, dass man sich irgendwie gegenüber sitzt und miteinander redet so, und das geht halt für mich verloren, sobald man dann irgendwie ja zu viel Technik hat oder das verkünstelt ja schon irgendwie auch das Gespräch dann wieder.
Definitiv. Also das Schöne auch am Podcast ist einfach der persönliche Austausch, dass man, ja, da sieht man auch alle Gestiken, alle Mimiken. Und nichtsdestotrotz, natürlich muss man auch ab und zu mal auf die technischen Möglichkeiten zurückgreifen, wie Zoom. Und ich glaube, unser weitester Gast war Florian Jungwirth, ehemaliger Löwenspieler, der in Kanada saß zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, den Podcast haben wir auch nachts aufgenommen. Also das war tatsächlich nach einem Abendspiel der Löwen, wo ich dann im Büro noch sitzen geblieben bin, damit ich mit ihm den Podcast noch aufnehmen kann. Das war eine sehr lustige Geschichte, aber natürlich auch mit Axel Munz beispielsweise, Angermeier, Chef, in der Küche, in der Landsberger Straße von seinem Geschäft. Da saß man zusammen. Also man kommt rum und es ist sehr, sehr spannend, und ich kann absolut nachvollziehen, was du sagst. Man trifft so viele interessante Menschen und es macht einfach immer wieder Spaß, neue Lebensgeschichten zu erfahren.
Ja, absolut. Und es ist natürlich auch, ich habe dann am Anfang hatte ich ja auch noch mehr so Rubriken und habe mir auch so immer so Dialektwörter sagen lassen, wenn jetzt irgendwie von anderen Dialekten und so. Und ich habe dann gemerkt, also weil in meinem Beruf geht es ja schon auch darum, auch sichtbar zu sein und auch irgendwie Reichweite zu haben. Und klar kann man das jetzt, wenn man da mehr Bezug hat, eben über Social Media machen. Das ist für mich immer so ein bisschen anstrengend, das ist nicht so meins. Also ich mache es auch, aber es ist jetzt nicht so das, was ich gern mache. Und ich habe halt dann gemerkt, mit dem Podcast habe ich wirklich so dann auch viele nette Nachrichten bekommen, wo sich die Leute eben auch wirklich inhaltlich dann da zurückgemeldet haben. Und das war zum Teil echt sehr rührend, fand ich das. Und ich habe auch eine Zeit lang so aufgerufen, dass man so Sprachnachrichten schickt. Und das hat auch funktioniert. Und dann kam dann auch irgendwie was zurück. Also das ist ja auch so eine Möglichkeit, einfach im Austausch zu sein.
Also Podcast als Dialog.
Ja.
mit deinen Fans. Kann man das so sagen?
Ja, für mich ist es komisch, das so zu sagen, aber.
Mit deiner Community. Ja. So in der Influencer-Sprache.
Ja, genau.
Meine Kings and Queens, sagt man, glaube ich, wenn man jetzt 18 ist.
Ah ja, okay. Werde ich mir merken.
Nein, aber Podcast ist tatsächlich etwas ein bisschen Zurückgenommenes. Ich glaube, Influencer-Dasein, Social Media, da muss man so ein bisschen Rampensau sein.
Ja, und schon auch, also zum Teil finde ich es manchmal halt erschreckend, wie viel Persönliches da auch geteilt wird. Also ich teile auch irgendwie gern schöne Fotos oder lustige Sachen so, aber so richtig private Sachen würde ich ja dann jetzt nie mitteilen. Und manche haben da halt ein anderes Empfinden auch, aber das würde mir halt überhaupt nicht entsprechen.
Wobei jetzt in so einem Gespräch, wenn es sehr authentisch ist, man ja doch dann so beiläufig immer sehr viel auch preisgibt.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wahrscheinlich sogar mehr als mit einem Bild.
Jetzt, wo du es sagst. Ja, das stimmt, aber das ist eine, vielleicht ist es, weil es eine andere Art ist oder weil es ja voraussetzt, dass jemand jetzt da uns irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde auch zuhört, der ist ja auch, der urteilt auch nicht so schnell. Also vielleicht ist auch das, was mich so stresst bei Social Media, dass du nur so schnell einen Eindruck hast und ich merke auch selber, wie ich auch über andere dann urteile. Ich will das gar nicht, aber das ist halt irgendwie, es liegt so in der Sache. Und ja, vielleicht dann auch noch so ein anderer Blickwinkel, also wenn ich so Fernsehsachen mache, das ist natürlich gut für mich, weil auch das eben immer Reichweite gibt und aber zum Teil wird es dann auch auf YouTube einfach gestellt, also von den Sendern und ich bekomme das dann gar nicht mit, sondern ich bekomme dann irgendwie mit, weil ich dann mehr Reaktionen bekomme und gerade bei YouTube sind halt auch echt gnadenlose Kommentare dann dabei. Also ich glaube, jede Kollegin von mir muss sich das auch immer anhören, ist immer, ja, Frauen sind halt nicht lustig und was hatten die an und so, also so Oberflächlichkeiten, davon muss man halt so gewappnet sein und ich muss mich dem eh schon automatisch stellen, ich mache das dann nicht freiwillig noch mehr.
Als Frau in diesem Beruf Kabarett, das ist jetzt, glaube ich, so eine ganz gute Überleitung, gell?
Ja.
Mit deinen beiden Podcasts bist du zum einen unterwegs und interviewst Gäste ganz nach Lust und Laune.
Ja.
Und bei dem zweiten, den machst du tatsächlich mit einer Freundin.
Genau, mit einer Freundin und einer Kollegin auch, die Franziska Wanninger, auch Kabarettistin. Und ja, wir haben das halt beide so erlebt. Also sie ist schon viel länger dabei als ich jetzt. Und es ist halt immer so, man spielt halt gerade am Anfang, spielst du so gemischte Abende. Und dann irgendwann fällt dir schon auf, du bist immer die einzige Frau und es sind halt immer 4, 5 Männer da. Also ich kannte relativ schnell die Szene, aber nur halt die Jungs so. Und ich habe mir immer gedacht, wo sind denn die Frauen? Und wenn du dann von Veranstaltern auch immer hörst, ja, es gibt ja keine und so, das stimmt halt nicht. Aber wir als Frauen müssen schon mehr dazu tun, um uns zu vernetzen einfach. Weil es tut halt auch gut, einfach mal andere von Frauen zu hören, was deren Probleme sind, weil das sind einfach andere, als die Männer haben. Und deswegen haben wir dann auch, das war eigentlich auch so ein Pandemieprojekt ein bisschen. Franzi und ich haben dann so einen Podcast gestartet, wo wir einfach unsere Kolleginnen interviewt haben. Und also jenseits von dem, dass man denen auch mehr Sichtbarkeit gibt, war das für mich auch einfach schön, die einfach kennenzulernen. Da sind so viele interessante und tolle Frauen dabei und ich kannte die auch alle nicht so gut. Und deswegen, schon allein deswegen hat sich das halt rentiert, das mal zu machen.
So wie der Titel, gell, des Podcasts?
Ladies First, komische Frauen im Porträt.
Genau.
Ja.
Also Frauenpower, beziehungsweise, ich formuliere es mal anders, nicht ganz so feministisch, Gerechtigkeitssinn im Berufsalltag.
Ja.
So kann man es.
Ja, da würde ich mitgehen, ja, genau. Ja, es ist so, man kommt halt als Frau gar nicht umhin, sich mit der Thematik zu befassen, weil du eben merkst, ja hoppla, auch bei den Fernsehplätzen sind halt die Plätze für Frauen irgendwie limitiert. Also da habe ich das Gefühl, für die Männer ist da mehr Platz, die unterstützen sich vielleicht auch selbstverständlicher, das weiß ich nicht, aber wir Frauen sind da noch sehr unterrepräsentiert und da muss einfach noch viel passieren, einfach eben, wie du sagst, im Sinne der Gerechtigkeit allein.
Nicht Gleichberechtigung, sondern Gerechtigkeit.
Ja.
Und damit es auch so gut es geht, gerecht zugeht, hilfst du in deiner Freizeit neben den 7 Jobs, die du jetzt eh schon machst, ganz freiwillig noch bei der Münchner Tafel aus.
Ja, also wann immer ich da die Zeit finde, helfe ich da aus, genau, bei einer Ausgabenstelle. Das habe ich so vor 2 Jahren begonnen. Genau, und das ist immer, es ist die größte Ausgabestelle hier in München. Es gibt ja über 20, glaube ich. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind. Und da, wo ich bin, muss man einfach so am Vormittag da sein. Und dann geht das 5, 6 Stunden. Das ist auch schwere körperliche Arbeit. Und ich verteile eigentlich immer das Obst da. Das mache ich sehr gerne. Und ja, habe das eigentlich so angefangen, weil es halt zeitlich ging, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich will irgendwie was tun, auch was Gutes tun und irgendwie auch ja, so einen anderen Blick nochmal auf die Gesellschaft bekommen und das wirkt auf jeden Fall nach. Also allein schon mein Bezug zu Obst hat sich sehr verändert. Wenn man immer so im Supermarkt sieht, wie so also einfach reife Bananen schon nicht mehr mitgenommen werden und so. Und ich denke mir dann immer, es ist so ein Wahnsinn, wie viel auch verschwendet wird.
Bist du Vegetarier oder bist du in dem Bereich deswegen, weil du jetzt den Fokus auf Obst, oder war das Zufall? Oder?
Nee, das war tatsächlich Zufall, dass ich beim Obst gelandet bin. Aber nee, ich bin nicht vegetarisch, ich esse eigentlich alles, ja.
Doch. Muss man wahrscheinlich auch, wenn man dann durch die Wirtshäuser der bayerischen Umgebung tut.
Also muss man ja nicht. Also man kann jetzt auch auf der Wiesn schon eine vegane Weißwurst, gibt es dieses Jahr, habe ich gehört. Ich glaube, da kommt man inzwischen so auch ganz gut durch. Aber ja, ich esse einfach sehr abwechslungsreich und jetzt nicht viel Fleisch, aber schon, ja.
Aber du bist ja sehr viel unterwegs. Also wo trittst du denn überall auf?
Das sind halt ja, unterschiedlichste Kleinkunstbühnen, also natürlich vor allem in Bayern, weil das ist einfach sprachlich schon bedingt. Aber ich mache manchmal auch Ausflüge irgendwie, also Baden-Württemberg geht noch ganz gut, nach Österreich also in Tirol kann man da ganz gut spielen. Und ich war sogar auch schon mal in Hamburg. Also das war bisher meine weiteste Anfahrt und die haben mich einigermaßen verstanden, ja. Also nicht alles, glaube ich.
Das glaube ich auch. Nicht, dass dann der Veranstalter wieder die Gage zurückgefordert hat, sondern zum Motto, du hast zwar einen schönen Auftritt, schön, dass du da warst, aber was hast du da eigentlich gesagt?
Nein, das Schöne ist ja, wenn die Leute sich trotzdem unterhalten fühlen, dann ist ja eh alles gut. Also die müssen ja gar nicht alles verstehen. Aber es sind halt schon so, also in Bayern gibt es ganz viele so Kleinkunstbühnen, eigentlich in jedem Ort. Und klar, man kann auch so in den Wirtshäusern spielen, das mache ich jetzt weniger. Ich fühle mich schon eher wohl in so kleineren Städten auch und so. Und ich fahre ja auch alles mit dem Zug, also ich muss halt einfach schauen, dass ich auch hinkomme und wieder heimkomme.
Du hast kein Auto?
Nein.
Braucht man wahrscheinlich in München noch gar nicht.
Also in München überhaupt nicht, nee. Also gerade in Haidhausen, wo ich ja jetzt wohne, auch. Da wüsste ich gar nicht, wo ich es parken kann.
Das macht definitiv Sinn, ja. Bei den ganzen Carshare und E-Scooter und Angeboten, Fahrrad zu Fuß, mitten im Herzen Münchens. Also.
Ja, und ich muss halt auch zugeben, also in Haidhausen, wir haben ja alles. Ich muss vielleicht noch kurz nach Giesing hinüber, aber sonst.
Ich wollte gerade sagen, der Weg ist ja nicht so weit.
Eben, das geht ja noch. Aber sonst muss man sich wirklich, also das mache ich manchmal, man muss sich wirklich vornehmen, auch mal in ein anderes Viertel zu gehen, weil sonst bleibst du einfach da, wo du bist, wenn es da schön ist.
Wenn es da schön ist, ja. Du hast gerade gesagt, Ausflüge nach Baden-Württemberg und mal in den Norden Deutschlands. Du bist sehr mit München verwurzelt, höre ich raus. Also so eine Weltreise oder irgendwie so Globetrotter-mäßig andere Länder, andere Kulturen zu erkunden, nicht so dein Ding?
Also grundsätzlich schon auch und habe ich auch schon einiges gemacht und einiges gesehen und erlebt so. Jetzt in letzter Zeit tatsächlich nicht so, also weiß ich jetzt gar nicht. Aber bin jetzt nicht so reiselustig, das stimmt, ja. Mir reicht München.
Dann lieber die Seen oder Berge oder Radtouren?
Ja, da gibt es ja so viel einfach auch im Umland, also da… Ja, Berge auch. Ich bin jetzt nicht so eine extreme Wanderin, aber halt eher so Genusswandern mit irgendwie irgendeinem Wirtshaus als Zielpunkt, dann bin ich gern dabei. Und so, ja, die Seen auch, klar. Also jetzt vor allem in dem Sommer war ich echt viel im Umland auch unterwegs, ja.
Und auch oft im Stadion und da schließt sich der Kreis dann wieder zu den Löwen. Über die Tafel, hast du gesagt?
Ja, lustigerweise, also bei der Tafel macht es mir auch deshalb so viel Spaß, weil die Ehrenamtlichen auch, also da sind ein paar Verrückte dabei, also im positiven Sinn Verrückte und auch ganz interessante Menschen. Und da habe ich auch einen kennengelernt, der auch ein großer Löwenfan ist und ein Besitzer von zwei Dauerkarten. Und die zweite darf ich oft mitnutzen. Deswegen, genau, da schließt sich der Kreis.
Jetzt wissen wir auch, warum es in letzter Zeit bei den Löwen aufwärts geht.
Genau.
Weil du wieder häufiger im Stadion bist.
Das stimmt. Also jedes Mal, wenn wir da sind, haben wir eigentlich gewonnen, ja.
Ja. Dann freuen wir uns auf weitere Stadionbesuche von dir auf Giesings Höhen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Schön war's und ja, auf eine erfolgreiche und hoffentlich ohne Unterbrechungen stattfindende Tour. Der Name ist ganz besonders. Hatten wir am Anfang angeteasert.
Stimmt, ja.
Eine Frau sieht weiß-blau.
Ja.
Und es geht eigentlich nur um eine junge Dame in München, ja. Dich, wie sie durchs Leben geht.
Genau.
Aber auf deiner Homepage habe ich nichts von 1860 gelesen.
Da steht auch nichts, das stimmt. Soll ich mal was ergänzen?
Naja, bei dem Titel.
Ja, das ist doch selbsterklärend.
Was hat dich zu diesem Programm und auch zu dem Titel bewogen?
Also eigentlich weniger 60 tatsächlich, sondern einfach auch so dieses dieser Blick auf Bayern, der ja, wir haben es zwar vorhin gesagt, es gibt zwar diese positive Entwicklung, dass man wieder gern Dialekt redet und sich auch auf Traditionen so besinnt, aber das hat halt, kann auch mal so eine Kehrseite haben von so ein bisschen diesem zu gewappneten Selbstbewusstsein und dieses Mir sei mir, das so eine Abgrenzung hat. Da zirkt es dir schon alles zusammen. Genau. Und das finde ich halt so schlimm, weil ich finde ja Tradition super und diese ganzen positiven heimatlichen Gefühle auch, die ich vorhin beschrieben habe, finde ich auch gut, aber die sind alle so integrierend, finde ich. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich mag das halt nicht, wenn man zu sehr tümmelt und es ist so, ja, Bayern ja, in seiner schlechten Form. Also dagegen geht es auch ein bisschen.
Dagegen gehst du vor?
Ja, dagegen gehe ich auch vor.
Als Lebenspolizistin, wie man sich im Alltag zu verhalten hat?
Ja, also vielleicht ein bisschen subtiler. Ich mag auch niemandem was vorschreiben, aber ich mag vor allem andere nicht, die mir was vorschreiben wollen.
So ein bisschen wie Harry G.?
Nein. Nein, ich glaube.
Kategorisch nein.
Nein, das ist nur leicht zu beantworten, weil wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Bühnentypen sind. So. Und er hat ja immer auch sowas sehr krass gegen irgendwas anreden und so. Und bei mir ist vielleicht, ja, ist einfach eine andere Art.
Wann ist dein nächster Auftritt? Nach der Wiesn?
Nach der Wiesn, genau. Erstmal jetzt die Wiesn und dann geht es, glaube ich, ab Anfang Oktober wirklich los. 3-4 Termine die Woche.
Wow.
Ja.
Und dann in München starten und dann alle 20 Kilometer weiter? Oder wie ist denn so eine Tour geplant? Oder wer plant für dich so eine Tour? Machst du das selber?
Ja, also zum Glück habe ich da jemanden, den Michael Well, der sehr lang schon im Geschäft ist und super sich auskennt. Und der plant mit mir quasi die Tour. Und da schauen wir halt schon, dass ich gut rumkomme und dass es irgendwie ja auch sinnvoll ist, also von einfach geografisch, dass ich irgendwie gute Wege habe. Und ich glaube, los geht es jetzt in Bad Tölz oder so. Und in München bin ich dann auch mal im Hofspielhaus und dann im Lustspielhaus.
Sehr schön. Also ja. Für alle Löwenfans, die dich einmal hören, auf der Bühne sehen wollen, die Termine werden sie dann sicherlich bei dir finden. Oder steht da schon der Termin?
Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, aber die stehen alle auf meiner
sehr schön. Seite. Unsere Löwenspieltermine, die sind zumindest bis rund um die Wiesn oder bis kurz vor der, also bis zum Ingolstadt-Spiel terminiert. Zwei Heimspiele haben wir auf jeden Fall gegen Duisburg und Aue. Dann geht es ja erst mit Ingolstadt weiter nach der Wiesn. Die sind auf jeden Fall schon auch so halb terminiert. Von daher auf eine erfolgreiche Zeit. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Schön war's.
Das war nun schon die 104. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute Claudia Pichler. Wir sagen Servus.
Ciao, Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja. Ja! Jetzt ist das Spiel vorbei! Jetzt ist das Spiel vorbei! Und jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss! Die Löwen gewinnen!